Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zu einer vollgepackten Stunde Kultur vom Tage. Sie galt als eine Autorin gegen den Krieg. Die kroatische Schriftstellerin Dubravka Ugrešić ist jetzt mit 73 Jahren gestorben. Wir erinnern an sie. 175 Jahre nach der Märzrevolution von 1848 feiert Berlin an diesem Wochenende die Demokratie. Mit dabei ist der Pop-Art-Künstler und Musiker Jim Avignon. Er hat konkrete Menschen gemalt, die damals auf die Barrikaden gegangen sind. Zu sehen sind sie auf einem Open-Air-Geschichtsparcours. Und wir sind in Hamburg bei der ersten großen Retrospektive des isländischen Fotografen Ragnar Axelsson. Seit 50 Jahren ist er in seinen Schwarz-Weiß-Fotografien dem Klimawandel auf der Spur. Am Abend hat uns die Nachricht erreicht, dass die kroatische Schriftstellerin Dubravka Ugrešić mit 73 Jahren gestorben ist. Eine der Schriftstellerinnen, die immer mal wieder für den Literaturnobelpreis im Gespräch war. Susan Sontag hat über sie gesagt, sie sei eine Autorin, die man einfach verehren müsse. Ugrešić wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Jean-Améry-Preis für europäische Essayistik, und dessen Jury lobte ihre brillanten intellektuellen Analysen gegenwärtiger Probleme. Wir wollen an die Autorin erinnern mit dem kroatischen Verleger und Essayisten Nenad Popovic. Er übersetzt auch aus dem Deutschen und wir erreichen ihn in Pula in Istrien. Guten Abend, Herr Popovic.
Guten Abend.
Viele Bücher von Dubravka Ugrešić wurden ins Deutsche übersetzt, unter anderem die Romane Das Ministerium der Schmerzen und Baba Yaga legt ein Ei, auch ihre Essaybände Keiner zu Hause und Karaoke-Kultur. Für was für eine Literatur, jetzt auch für die, die nichts von ihr gelesen haben, für was für eine Literatur steht Dubravka Ugrešić?
Dubravka Ugrešić verkörpert das, was man einen osteuropäischen Schriftsteller oder Schriftstellerin nennt, den man allmählich als sehr europäisch, westeuropäisch erkennt. Sie steht speziell für eine weibliche Sicht der Dinge oder ihrer Helden, Heldinnen. Sehr selbstironisch, ohne eine, in Anführungszeichen, feministische Attitüde. Sie steht für Eigenständigkeit, für Selbstverantwortung im wörtlichen Sinne und hat ihr einziges Mittel, ihre einzige Identifikation ist die Unterschrift unter dem Text oder die Überschrift. Was auf dem Buchdeckel steht, da besteht nur aus Dubravka Ugrešić und dem Titel. Sie ist eine große Individualistin.
Wie hat sie sich Anfang der 90er Jahre im politisch zerfallenden Jugoslawien positioniert? Das war ja sehr wichtig in ihrem Leben.
Sie konnte die Einkapselung der einzelnen jugoslawischen, südslawischen Literaturen persönlich nicht ertragen, auch aus ihren, also persönlich als Schriftstellerin, als Autorin. Und in der Tudjman-Zeit in Kroatien war sie dann nach 2 Jahren einfach weggegangen.
Naja, einfach weggegangen war das wahrscheinlich nicht. Es gab Verleumdungs- und Hasskampagnen gegen sie. Sie musste einiges durchgemacht haben.
Das auch. Sie war nicht die Einzige. Aber sie konnte die Primitivität nicht ertragen und vor allen Dingen die Veränderung unter ihren Freunden, Kollegen in der Nachbarschaft, wo sie dann plötzlich eine Landesverräterin war, weil es ihr um das Südslawien, Jugoslawien leid getan hat.
Ja. Sie meinen mit Primitivität diesen neuen Nationalismus in Kroatien, der damals hochkam. Dubravka Ugrešić hat dann eben 1993 Kroatien verlassen. Sie war seitdem zwischen den USA und den Niederlanden am Pendeln, hat an verschiedenen Universitäten gelehrt. In Amsterdam ist sie jetzt auch gestorben. Sie hat für verschiedene europäische Zeitungen geschrieben, in Deutschland unter anderem für die Zeit. Verbittert hat all das, was sie erlebt hat, sie anscheinend aber nicht. Hat ihr besonderer Humor geholfen und wie würden Sie den beschreiben?
In der ersten Zeit vor dem Exil, Emigration, war das ein unbeschwerter und so ein lebensfroher Humor, Ironie. Dann aber wurde der Humor zu einer Verteidigungsstrategie. Sie hat sich selbst geschützt damit, um die Verbitterung, um die Einsamkeit zu überwinden. Denn geht man einmal aus der eigenen Sprache weg, geht man aus dem eigenen angeborenen Biotop, dann geht man auch in die Einsamkeit. Und sie hat sich mit dem Humor und Ironie auch zu retten versucht.
Der kroatische Verleger und Essayist Nenad Popović erinnerte an die verstorbene Schriftstellerin Dubravka Ugrešić. Herr Popović, ich danke Ihnen sehr.
Ich danke Ihnen auch.
An diesem Samstag jährt sich die Märzrevolution zum 175. Mal. Am 18. und 19. März 1848 eskalierten die Proteste in Berlin. Es kam zu Barrikadenkämpfen, zu vielen Toten. Kulturstaatsministerin Claudia Roth nennt es eines der bedeutendsten Ereignisse der deutschen Demokratiegeschichte. Schon seit längerem fordert eine Initiative deshalb auch, den 18. März zum nationalen Gedenktag zu erklären. An diesem Wochenende finden in Berlin viele Veranstaltungen rund um das Gedenkdatum statt. Unter anderem kann man auf einem Spaziergang 10 historische Personen kennenlernen, die damals aktiv beteiligt waren. Der Pop-Art-Künstler und Musiker Jim Avignon hat diese Personen als überlebensgroße Figuren an den historischen Orten zwischen Friedrichstraße und Schlossplatz in der Berliner Mitte aufgestellt. Guten Abend, Jim Avignon.
Guten Abend.
Wie ist dieses Projekt zu Ihnen gekommen oder Sie zu dem Projekt?
Ich würde sagen, ganz traditionell. Ich wurde gefragt, ob ich mir vorstellen kann, etwas für den Jahrestag zu machen. Und ich hatte tatsächlich im Herbst ein Buch herausgebracht mit Porträts von berühmten exzentrischen Persönlichkeiten und war sozusagen schon ein bisschen in der Materie drin, Personen aus allen Jahrhunderten zu porträtieren und das Wesentliche herauszuarbeiten. Insofern war ich vielleicht dafür ein bisschen qualifiziert.
Woran sollten wir uns an diesem 18. März erinnern?
Wir sollten uns daran erinnern, dass zu allen Zeiten Leute in Verhältnissen leben mussten, mit denen sie nicht zufrieden waren. Und irgendwann die Unzufriedenheit so groß war, dass sie dann entschieden haben, dass sie dagegen aufbegehren, protestieren, ihr Leben riskieren. Manche sind dabei auch gestorben. Und angesichts der Verhältnisse heute ist das so aktuell wie nie. Also auch heute sind Leute wieder unzufrieden. Unsere Demokratie ist sozusagen ein Produkt dieser ersten Formulierung der Unzufriedenheit. Und wir sollten uns daran erinnern, dass diese Traditionen wichtig sind und ja, hochgehalten werden sollten.
Sie zeigen auf diesem Geschichtsparcours 10 damalige Revolutionäre. Haben Sie die selbst ausgewählt oder wurden die Ihnen zugeteilt?
Die wurden mir zugeteilt. Ich muss auch dazu sagen, es sind nicht ausschließlich Revolutionäre. Es ist auch ein Soldat der Gegenseite, der bei den Unruhen zu Tode kam. Im Grunde geht es darum, an den Geschichten von Einzelpersonen sozusagen das Ganze deutlicher zu machen, verständlicher. Das sind im Prinzip Leute, die zum Teil in die Ereignisse reingeworfen wurden. Da ist eine Frau dabei, die stand am Fenster und wurde dort erschossen, weil sie einfach zugeschaut hat. Da sind Leute dabei, Arbeiter, die auf die Barrikaden gegangen sind. Das sind aber auch Leute, die aus höheren Verhältnissen, die trotzdem verstanden haben, dass die Zeit reif ist für Veränderungen. Der berühmte Arzt Wilchow ist dabei, der selbst auf den Barrikaden stand, aber andererseits dann mit seinen Mitteln auch sehr viel gemacht hat für Veränderung der Verhältnisse. Also sehr unterschiedliche Protagonisten aus allen möglichen Schichten.
Und wie zeigen Sie uns die?
Ich habe die vorgeschlagen bekommen. Ich hatte allerdings nur sehr wenige Stichworte zu jeder Person. Ich habe dann selbst recherchiert. Ich habe versucht herauszufinden, was haben die damals für Kleidung getragen, welche Farben haben die getragen, wie könnten die Gesichter ausgesehen haben. Damals gab es ja noch keine Fotos. Es gab von denen, die alt geworden sind, gab es Fotos, als sie alt waren. Dann musste man sich vorstellen, wie sehen die jung aus. Für mich war es sehr wichtig, sozusagen in der Körperhaltung, im Gesichtsausdruck so eine bestimmte Stimmung zum Ausdruck zu bringen, wie sie der ganzen Sache gegenüberstehen.
Das heißt, kämpferisch, wütend, hoffnungsvoll?
Die Barrikadenkämpfer sehen kämpferisch aus. Der Kerl, der letztendlich die Forderung formuliert hat, sieht ein bisschen triumphierend und überlegt aus. Der Parlamentarier sieht parlamentarisch aus. Es gibt eine Frau, Fanny Lewald, die das mit Artikeln begleitet hat. Ich habe versucht, daraus Persönlichkeiten zu machen. Also es geht mir nicht so sehr darum, dass sie in historischen Kostümen, sondern ich habe versucht, ja, sie lebendig wirken zu lassen.
Überlebensgroß sind diese Bilder, die Sie, ich stelle mir das jetzt als so eine Art Tafeln vor, die Sie da aufgestellt haben. Wie wird das denn kontextualisiert? Also wie verstehe ich, wenn ich da sehe, wem ich da begegne?
Also man kann sich das so vorstellen, da sind so Säulen dazu gebaut, an die sind die Figuren drangehängt. An den Säulen findet man einen QR-Code. Wenn man den scannt, wird man auf eine App geleitet, die man sich herunterladen kann. Über diese App erzählt einem dann eine Stimme etwas in der Ich-Form über diese Person. Also relativ nah und direkt. Es gibt eine Begleitbroschüre, in der sind alle 10 nochmal abgebildet, plus ihre Lebensgeschichte. Das ist so ein, also für mich sehr interessanter Versuch, Geschichte wieder auf die Straße zu holen. Man muss nicht ins Museum gehen, sondern im Prinzip, man stößt drauf, man bleibt vielleicht dran hängen und man fängt an, sich dafür zu interessieren.
5 dieser Figuren waren damals jünger als 24 Jahre. Ist die heute junge Generation vielleicht wieder besonders empfänglich für die Märzrevolutionäre, die für die Demokratie auf die Barrikaden gegangen sind?
Naja, die junge Generation ist zumindest empfänglich für Formen des Protestes, siehe Friday for Futures oder Letzte Generation. Vielleicht tut es ihr gut zu sehen, dass sie sich in einer langen Tradition befindet von Leuten, die für ihre Ideen gekämpft haben, auf die Straße gegangen sind. Also sie stehen da einfach in einer Tradition, in einer guten Tradition. Das ist vielleicht einfach auch ein guter Zeitpunkt, um mal darauf hinzuweisen.
Gibt es einen, mit dem Sie sich besonders identifiziert haben?
Also es wurde darauf geachtet, dass genauso viele Frauen wie Männer auf der Straße stehen. Und ich bin sowieso immer erstaunt, wenn man Biografien liest, was zu allen Zeiten für erstaunliche Leben gelebt wurden. Es gibt diese Frau Louise Aston, die damals schon, also 1848, in Hosen und Zigarre rauchend sich unter die Männer gemischt hat und auch gekämpft hat, das auch mit Texten begleitet hat. Das ist für mich einfach toll zu sehen. Aus Biografien kann man so viel lernen und auch so viel Mut schöpfen. Es gab immer Leute, die sich letztendlich ihren Weg gefunden haben, Mittel und Wege gefunden haben.
Was halten Sie denn von der Forderung nach einem nationalen Gedenktag?
Ja, also letztendlich, Feiertage sind schön, weil man da nicht arbeiten muss.
Naja, Gedenktag ist ja noch was anderes als ein Feiertag.
Gedenktag ist nochmal was anderes. Es ist auf jeden Fall nicht der völlig falsche Tag, um an ihn zu erinnern. Das ist mir selber erst klar geworden, als ich jetzt mich damit beschäftigt habe, dass es trotzdem auch mit unserer heutigen Zeit viel zu tun hat, weil einfach auch eine sehr vielschichtige Teil der Gesellschaft letztendlich zusammengekommen ist. Diese Märzrevolution gab es ja auch in ganz Europa. Es gab auch damals schon Tendenzen, dass sich die Bürger Europas irgendwie vereinigen sollten. Also einfach zu sehen, dass man da einen historischen Kontext sieht. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man jetzt sieht, wie demonstrativ kleinkariert viele in der Politik auf die aktuellen Proteste von der zum Beispiel letzten Generation reagieren. Könnte so ein Feiertag die daran erinnern oder ein Gedenktag, dass ja Demokratie ist genau aus solchen Formen des Widerstands erwachsen. Und das ist wichtig.
Am Wochenende jährt sich die Märzrevolution zum 175. Mal. Der Pop-Art-Künstler und Musiker Jim Avignon lädt aus diesem Anlass zum Spaziergang Samstag und Sonntag entlang seines Geschichtsparcours in Berlin-Mitte. Darüber hinaus gibt es viele weitere Veranstaltungen an diesem Berliner Wochenende für die Demokratie. Eine Übersicht gibt es auf der Website www.1848.berlin. Jim Avignon, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Unusual Symptoms, also ungewöhnliche Symptome, so nennt sich die Tanzkompanie des Theater Bremen. Bekannt für Einladungen an interessante GastchoreografInnen, keine wirklichen Neuentdeckungen, aber Künstlerinnen und Künstler, die in Deutschland noch nicht so bekannt sind. Nach Adrienne Hott aus Ungarn und Faye Driscoll aus den USA ist jetzt die Choreografin Claire Croiset aus Belgien zu Gast. Der Sound des Abends, der klingt hier jetzt schon mal ein bisschen mit. Claire Croiset hat nämlich auch Musikerinnen und Musiker mitgebracht. Die belgische Band Zwerm und die Drummerin Karin Willems. Elisabeth Nehring hat die heutige Premiere miterlebt. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Produktion heißt Fabula, das ist im Lateinischen die Geschichte. Was für eine oder was für welche werden hier erzählt?
Ja, das ist eine gute Frage. Es liegt auf jeden Fall so etwas wie eine Geschichte darunter. Das spürt man deutlich, wenn man die TänzerInnen auf der Bühne sieht, wie sie zueinander in Beziehung treten, miteinander in Kontakt kommen. Da schwingt Bedeutung mit, aber wir wissen nicht genau, welche. Und das ist so ein bisschen der Witz an der Sache, der Titel und auch der Choreografie etwas Kryptisches gibt. Das Programm erzählt, dass sich die TänzerInnen während der Proben mit Texten des italienischen Schriftstellers Cesare Pavese beschäftigt haben. Das sind Texte, die sich auf Motive der griechischen Mythologie beziehen. Welche das aber genau sind und warum sie von der Choreografin ausgewählt wurden und was sie nun eigentlich für eine Geschichte erzählen, das gibt das Stück nicht zu erkennen. Ich würde mal sagen, wir haben es hier also mit einer Art verborgenen Narration zu tun.
Sind das mehr Atmosphären, die man da erlebt?
Ja, das sind Atmosphären und dann ist es natürlich ganz stark auch das Zusammenspiel zwischen Musikern und TänzerInnen, die man, was man so auf der Bühne beobachten kann. Es sind ja eben auch die Musiker wirklich von Zwerm heute Abend sehr verteilt. Jeder hat so seinen eigenen Platz mit Gitarren, Bass, Keyboard, Schlagzeug, Mikrofon. Also es stehen so jede Menge Instrumente und Technik auf der Bühnenfläche. Und außerdem eine Installation aus Scheinwerfern. Also die eh schon nicht so große Bühne des kleinen Hauses ist ziemlich vollgestellt. Und wir hören vielleicht mal in die Musik rein.
Gesungen wird eben auch. Ein bisschen tranceartig.
Total. Die Musik ist auch sehr, sehr unterschiedlich zwischen Rock und Pop und dann eben genau diese Momente, die Sie gerade eingespielt haben. Also wie gesagt, die Bühne ist voll. Das Haus ist ja nicht so sehr groß, was die TänzerInnen jetzt wirklich nicht davon abhält, sich ungeheuer energetisch zu bewegen. Sie explodieren geradezu zu dieser musikalischen Mischung. Aber sie sind auch manchmal sehr fokussiert auf bestimmte Formen. Und genau bei diesem Mix aus diesen extrem dynamischen und impulsiven Bewegungsqualitäten und Musiken und den eher stillen, zurückgenommenen und formalen musikalischen und tänzerischen Elementen musste ich so abwechselnd an verschiedene Choreografen aus der belgischen Szene denken. Einerseits an Theresa de Kersmaker und der Kollege Wim van de Kabus. Das sind so zwei Gegensätze und das vereint Claire Croiset in ihrer Choreografie, die dann außerdem noch so ganz viel mit Drehungen, Spins, Turns, Drehsprüngen, Spiralen und Kreisen und eben diesen verschiedenen Dynamiken arbeitet.
Im Programm und der Ankündigung stand, die Tänzerinnen und Tänzer würden auf den Zustand der Welt reagieren. Das klingt ja auch sehr allgemein, aber was erschließt sich denn da oder was für Assoziationen kamen Ihnen in den Kopf?
Ja, das sind so, das bleibt schon vage, auf jeden Fall so vage wie die Beschreibung. Das überzeugt eher eben, wie ich schon sagte, durch diese unterschiedlichen, zum Teil auch widersprüchlichen Dynamiken. Wir haben es auf jeden Fall mit verschiedenen Tonlagen zu tun, sowohl tänzerisch als auch musikalisch. Wir haben so ganz ausgelassene Szenen, in denen alle wild rumtanzen, sich zum Reigen, zum Kreis, zur Gruppe zusammenfinden. Das könnte so ein Kollektiv sein, was eine Beschwörung, wie wir es auch gerade ein bisschen so in der Musik gehört haben, ne? Aufführt oder sie wirken wie so eine wilde Partygang. Sie flitzen über die Bühne, fallen aus der Achse. So, das ist das eine Ende des Spektrums. Und das andere sind dann viele Soli oder Duette, wo sich dann die anderen zurückziehen und den Einzelnen den Raum überlassen und wo so eher stärker in sich gekehrte Qualitäten in die Bewegung und auch die Musik einkehren. Insgesamt muss ich aber sagen, war es ein sehr tänzerischer, sehr bewegter Abend.
Fabula, eine Tanzproduktion der belgischen Choreografin Claire Croiset mit der Kompanie Unusual Symptoms am Theater Bremen. Und für Fazit war Elisabeth Nehring dabei. Danke.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Bettina Ritter.
Klimaaktivisten haben die Fassade des Palazzo Vecchio in Florenz mit Farbe beschmiert. Der italienische Ableger der Gruppe Letzte Generation sprühte am Morgen abwaschbare Farbe an die Eingangsfassade des Bauwerks. Das teilte die Gruppe selbst mit. Sie protestiere damit gegen die Politik der italienischen Regierung, die zu wenig für den Klimaschutz tue. Der Palazzo Vecchio aus dem 14. Jahrhundert ist einer der bedeutendsten Paläste der Toskana. Stadt Florenz. Heute befinden sich dort unter anderem Büros der Gemeindeverwaltung. Die italienische Regierung plant den Bau eines Holocaust-Museums in der Hauptstadt Rom. Das Kabinett von Ministerpräsidentin Meloni verabschiedete ein entsprechendes Dekret. Es sieht die Konzeption und Errichtung eines Nationalmuseums der Shoah vor. Wie es in einer Mitteilung heißt, soll es dazu beitragen, die Erinnerung an die Tragödie der Shoah lebendig und präsent zu halten. Der Staat will laut Medienberichten 10 Millionen Euro dafür investieren. Die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Roms, Dureghello, dankte der Regierung für ihre konkrete Aufmerksamkeit für das Thema Erinnerung. Die Deutsche Welle will bis 2024 vorsorglich Einsparungen in Höhe von 20 Millionen Euro vornehmen. Etwa die Hälfte betreffe den Programmbereich mit einer Kürzung von rund 100 Vollzeitarbeitsstellen. Die weiteren 10 Millionen Euro sollen bei Investitionen im Bereich Technik und Infrastruktur eingeplant werden. Das sagte der Intendant Peter Limburg in Berlin. Heute wurden die Sparmaßnahmen bei der Sitzung des Rundfunkrates in Berlin verkündet und den Mitarbeitern mitgeteilt. Scharfer Protest kam von den Gewerkschaften. Die Deutsche Welle ist der aus Steuermitteln finanzierte deutsche Auslandsrundfunk und verfügt nach eigenen Angaben über etwa 3.400 Vollzeitstellen. Melanie Zimmermann übernimmt die künstlerische Leitung für das neue Tanzfestival in Hannover. Zimmermann, die zuletzt Dramaturgin für Tanz und Kuratorin auf Kampnagel in Hamburg war, soll zunächst mit der Ausarbeitung eines künstlerischen Konzepts und eines Namens für das neue Festival beginnen. Das Programm soll im November bekannt gegeben werden. Die erste Ausgabe ist für Ende Januar 2024 in den Spielstätten des Staatstheaters Hannover vorgesehen. Hauptförderer des neuen Tanzfestivals sind die Landeshauptstadt Hannover, die Stiftung Niedersachsen und das Land Niedersachsen.
Der isländische Fotograf Ragnar Axelsson beobachtet den Klimawandel schon seit langem mit großer Sorge. Seit vielen Jahren bereist er die abgelegensten Regionen des arktischen Nordens und die dort lebenden Menschen. Die Hamburger Deichtorhallen präsentieren jetzt die erste große Retrospektive von Ragnar Axelsson im großen Foxy-Container. Das ist das Ausweichquartier des Hauses der Fotografie, das gerade renoviert wird. Schwarz-Weiß-Fotografien aus über 50 Jahren. Annette Schneider ist in diese Welt eingetaucht.
Schwarze Wolkenmassen wälzen sich durch die Täler zerklüfteter Schnee- und Lavagebirge. Zwei Jäger klettern verloren zwischen meterhohen Eisschollen. Schlittenhunde, die Helden der Arktis, denen Ragnar Axelsson ein ganzes Buch und einen Film widmete, kämpfen mit eisverkrustetem Fell gegen einen Schneesturm oder hocken vor einer einsamen Hütte und heulen den lichtlosen Himmel an. Und auf zwei verwackelten, nachtschwarzen Bildern, die bei minus 53 Grad inmitten eines lebensgefährlichen Peter Rack entstanden, lassen sich schemenhaft einige Menschen erahnen.
Der Peter Rack ist ein Gletschersturm. Er entsteht, wenn kalte Luft von 3000 Metern hohen Gletschern in die Tiefe rast, wie ein unsichtbarer reißender Fluss. Er trifft einen binnen Minuten. Peter Rack bedeutet jemand, der dich angreift. Aber in ihm zu fotografieren ist unglaublich.
Seit Jahrzehnten dokumentiert der isländische Fotograf das Leben am Rande der bewohnbaren arktischen Welt, zeigt die dramatischen Veränderungen durch den Klimawandel, den Verlust von Landschaften und uralten Kulturen in Schwarz-Weiß-Bildern, hart, rau, karg, manchmal betörend schön und oft lebensbedrohlich.
I want to show life. In the Arctic at its worst conditions.
Ich will die unerbittliche Härte des Lebens in der Arktis zeigen. Ich muss das einfach machen. Aber es ist sehr hart. Die Kälte ist brutal. Ich habe kein Gefühl mehr in den Händen. Sie funktionieren noch, aber sie fühlen sich immer taub an. Es ist der Preis, den man zahlen muss, wenn man dort ist.
Axelsson verfiel der Arktis schon als Kind, als er viele Sommer auf einer völlig abgelegenen isländischen Insel bei Verwandten verbrachte. Dort begann er auch mit der Leica seines Vaters zu fotografieren. 1976, er war gerade 18 Jahre alt und arbeitete bereits als Fotojournalist, reiste er ins grönländische Thule. Er wollte dort spektakuläre Bilder machen, mit denen er berühmt werden würde. Doch dann kam alles anders.
Es gab da einen alten Mann, der immer vor seiner Hütte stand, auf das Eismeer sah und vor sich hin redete. 5 Tage lang habe ich ihn beobachtet, dann sprach ich ihn an. Und er sagte, da stimmt was nicht, da ist etwas falsch. Das große Eis ist krank. Er erzählte von den sich verändernden Gletschern und Eiskappen. In dem Moment wusste ich, ich muss die Geschichte der Menschen dort aufschreiben, ihnen meine Stimme geben.
Seitdem ist er unterwegs. Grönland, Sibirien, Alaska, Island. Oft hält er sich wochenlang bei den Menschen auf, begleitet Rentierhirten oder Jäger mit ihren Schlittenhunden, notiert ihre Geschichten und ihr Wissen, zeigt die atemberaubende Schönheit einer Landschaft, die unrettbar verloren ist. Eine riesige Meeresbucht, seit Menschengedenken gefroren und wichtiges Jagdgebiet, ist plötzlich eisfrei. Uralte Siedlungen von Jägern wurden verlassen.
Ich war auf allen möglichen Arktis-Konferenzen und habe mir die Reden der Leute angehört. Aber wenn man direkt zu den Menschen geht und ihnen zuhört, dann gibt man ihnen eine Stimme. Ich denke, ihre Stimme in einem Buch, einer Ausstellung, was auch immer, wird länger leben als alle die Reden, die von Politikern auf Arktik-Konferenzen gehalten wurden.
Dass die Ausstellung im großen Foxy-Container gezeigt wird, erweist sich als Glücksfall. Die lichtdurchflutete Deichtorhalle hätte die Unbarmherzigkeit der Eiswelt unvermeidlich weichgezeichnet und geschönt. An den dunkelgrauen Wänden im Riesencontainer ohne Tageslicht hängen die Arbeiten dagegen genau richtig. Hier gibt es keine Ablenkung, kein Entkommen, man ist den Bildern ausgeliefert. Und damit der Tatsache, dass wir, die führenden kapitalistischen Industrienationen, die einzigartige Landschaft zerstören. Und dass wir uns, während die Bewohner ihre Traditionen und ihre Heimat verlieren, in einer Bequemlichkeit eingerichtet haben, in der selbst ein Tempolimit auf Autobahnen als Zumutung gilt. Was bleiben wird, ist das einmalige, oft unter Lebensgefahr entstandene Archiv Ragnar Axelssons. Ein Trost ist das nicht.
Chronist des Klimawandels, der isländische Fotograf Ragnar Axelsson, ist jetzt in Hamburg zu entdecken. Where the World is Melting. Die Ausstellung ist bis zum 18. Juni zu sehen. Zeitgenössische Kunst, die auf vielfältige Weise mit Afrika und der globalen Diaspora verbunden ist. Das Online-Magazin Contemporary End verschafft ihr Öffentlichkeit dieser Kunst aus Afrika. Vor 10 Jahren gegründet und von Anfang an unterstützt vom IFA, dem Institut für Auslandsbeziehungen. Morgen wird das Jubiläum in Berlin gefeiert und wir wollen schon jetzt zurück und nach vorn schauen mit Julia Große. Sie ist Mitbegründerin und künstlerische Leiterin der Plattform. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Contemporary End klingt zumal im Radio ein bisschen irritierend, dieser Name. Wofür steht der?
Contemporary End übersetzt bedeutet ja zeitgenössisch und hat wirklich auch ganz konkret mit der Idee der Plattform zu tun, nämlich dieser Kernfrage eigentlich, was ist in Anführungszeichen afrikanische Kunst? Weil da ja oft, ich sag mal, ja schon eine Tendenz herrscht, das in Boxen zu schieben und sehr zu vereinfachen im Sinne von, das ist afrikanische Kunst, ne? Obwohl das natürlich in Kairo ganz anders aussehen als in Kapstadt. Mhm. Was die Themen oder auch die Position auf unserer Plattform vereint, ist zeitgenössische Kunst, also Contemporary End, ne? Also das End eher so als so eine offene Formulierung, Das kann ganz viel sein, zeitgenössisch und aus Tansania kommt, aber lebend in London. Und jemand kommt aus Johannesburg, hat eine Galerie in Nairobi und so weiter.
People of Color und der globale Süden sind auch im Kunstbetrieb in den letzten Jahren deutlich sichtbarer geworden. Wie war das vor 10 Jahren, als das Online-Magazin gegründet wurde?
Ja, da war es tatsächlich noch was anderes. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo unsere Arbeit jetzt nicht mehr gebraucht wird, leider. Weil wirklich natürlich vor 10 Jahren das zum Beispiel im Blick auf die Programmarbeit an Institutionen, aber auch in Galerien und so weiter, die Sichtbarkeit von zeitgenössischer Kunst aus Afrika und der globalen Diaspora noch sehr, also im Vergleich zu jetzt 10 Jahren später, noch wirklich sehr, sehr geringer war. Die Position wirklich noch vereinzelt in zum Beispiel auch Ausstellungsprogrammen oder auch in Galerieprogrammen wirklich abzulesen waren, ne? Und auch ein Wissen der Institutionen wirklich noch sehr, sehr am Anfang war. Und da hat sich Gott sei Dank einiges getan. Wir gucken das ein bisschen kritisch auch an, gucken zumindest, okay, ist das jetzt gerade ein Hype, dass plötzlich alle an globalen Stimmen aus Afrika und der Diaspora interessiert sind? Und sind es dann in 5 Jahren auf einmal, ist es wieder Indien? Dieses geografische Gucken in so Regionen, oft auch sehr an Trends hängen. Das ist etwas, was wir natürlich in den letzten 10 Jahren auch beobachtet haben.
Klar, auch die ganze Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus und den Nachwirkungen in Deutschland, könnte man sagen, ist das ein Trend. Andererseits ist es natürlich eine längst überfällige zentrale gesellschaftliche Debatte geworden. Wie hat sich die Plattform in den 10 Jahren verändert?
Am Anfang vor allem dieses Magazin mit künstlerischen Inhalten, Essays, Interviews, Features und so weiter. Und sich das wirklich innerhalb der letzten 10 Jahre, also wir sagen das manchmal, in so einem wirklichen Kosmos ausgewachsen hat mit Dutzenden Projekten, die wir machen. Zum Beispiel Mentorinnenprogramme für kritische Schreiben, für junge Autorinnen in afrikanischen Städten, aber auch in lateinamerikanischen Städten. Wir haben einen Leseraum, der sich mit den kolonialen Spuren sehr weit beschäftigt. Das heißt, was haben Bücher zu Wall Street, zu Mode, aber auch zu Essen, auch natürlich mit Kolonialismus und den Spuren davon zu tun und so weiter. Wir sind sehr beschäftigt und das Kerngeschäft ist nicht mehr nur allein das Magazin, sondern wirklich diese vielen Projekte drumherum, offline und online.
Sie haben also aktiv daran mitgewirkt, ein großes Netzwerk aus KünstlerInnen, KuratorInnen, KritikerInnen aufzubauen. Wie könnte sich die Plattform denn noch weiterentwickeln? An welchen Ideen arbeiten Sie da?
Ja, das ist, ja, man wird irgendwann auch so ein bisschen, nett gesagt, größenwahnsinnig, weil man natürlich denkt, okay, dieses Nischenhafte, für das man die letzten Jahre gesehen wurde, das hat sich bei uns auch immer mehr aufgelöst. Wir haben zum Beispiel am Anfang uns Contemporary Art from African Perspectives, diesen Untertitel gehabt. Und das haben wir irgendwann weggelassen, weil wir gemerkt haben, dass es so ein globales Thema ist, ne? Und dass es nicht nur um, in Anführungszeichen, Afrika geht, ja, sondern halt auch um afro-europäische Perspektiven, afro-pacific-Perspektiven, afro-asiatische Perspektiven und so weiter. Und das ist was, wo wir einfach merken, Sie hatten das Netzwerk ja auch schon erwähnt, dass wir wirklich mit den Jahren immer mehr wachsen, einfach in das Globale hinein. Und von daher ist das wahrscheinlich das, wohin es noch viel weiter gehen wird.
Also es wirken immer mehr Menschen mit, aber wer entscheidet, was auf die Seite kommt?
Also es gibt natürlich schon ein Kernteam, es gibt eine Redaktion oder Redaktionen. Dennoch sind wir natürlich ein globales Netzwerk aus SchreiberInnen, die wirklich sitzen von São Paulo bis Johannesburg bis Stockholm oder London. Und wir natürlich schon auch sehr horizontal arbeiten. Wir haben jetzt nicht so eine Top-Down-Logik, ne, wo jetzt von oben gesagt wird, wir wissen alles, ne. Also wir haben auch ein kleines Büro in Nairobi zum Beispiel. Das heißt, es wird auch immer sehr viel an Themen besprochen. Es gibt im Grunde jetzt nie die eine Stimme, die sagt so, das kommt rein. Wir würden uns nie herausnehmen zu sagen, wir wissen alles, ja. Also weil wir jetzt hier in Berlin sitzen. Von daher ist es immer eine offene Verhandlungssache, die dann am Schluss aber natürlich in der Redaktion dann jetzt praktisch gelöst wird.
An welchem Thema arbeiten Sie im Moment besonders intensiv?
Ganz konkret arbeiten wir gerade an einer speziellen Ausgabe sozusagen zum Thema, der Arbeitstitel ist jetzt noch Black Ecology, also schwarze Ökologie. Und wir schauen auf Fragen wie, was haben neokoloniale Strukturen mit Klimakrise zu tun zum Beispiel. Das ist das, wo wir gerade dran sitzen, ganz aktuell.
10 Jahre Contemporary End. Am morgigen Samstag gibt's ab 16.30 Uhr in der Berliner IFA-Galerie eine Podiumsdiskussion mit Julia Große und anderen Beteiligten. Danke, dass Sie uns heute schon davon erzählt haben.
Vielen Dank.
Und wir bleiben indirekt beim Thema. Seit Generationen haben schwarze Künstlerinnen und Künstler aus dem amerikanischen Süden ihre eigene Kunsttradition bewahrt. Sie haben Werke geschaffen, die von Amerikas brutaler Vergangenheit erzählen, von Versklavung und Rassismus. Präsentiert wird ihre Kunst jetzt in einer Ausstellung der Royal Academy in London. Gabi Biesinger über Kunstwerke, die zum größten Teil zum allerersten Mal in Europa zu sehen sind. That I woke up in a
fucked up America. Lonnie Holley liegt wie erstarrt auf einem kargen Bettgestell und singt mit gospelgeschulter Stimme: Ich bin aufgewacht in einem völlig kaputten Amerika. Himmel was crying, crying. 1950, als Holley in Alabama geboren wurde, galt schwarze Musik als Bedrohung. Jahrelang misshandelt und traumatisiert in einer staatlichen Erziehungseinrichtung, schlägt Holly sich als Totengräber und Müllmann durch. Bis er entdeckt, dass er mit den Gegenständen aus dem Zivilisationsmüll Kunstwerke schaffen und die Unterdrückung der Schwarzen in den Südstaaten abbilden kann. Jetzt sitzt Holly, Rasterzopf, graues Hemd und ein Dutzend Ringe an den Fingern, vor seinen Skulpturen in der Royal Academy in London. Und er erzählt, teilweise unter Tränen, wie die Gemeinschaft mit anderen schwarzen Künstlerinnen und Künstlern in den Südstaaten ihn gerettet hat. Putting our history together. Die gemeinsame Erfahrung, unsere Geschichte zu erzählen, zu berichten, was wir durchmachen mussten und uns daraus eine Zukunft zu bauen, nicht nur ökonomisch gesehen. Your own future. Axel Rüger, der Direktor der Royal Academy, hat die Ausstellung mit Werken von 34 Künstlerinnen und Künstlern gemeinsam mit der Souls Grown Deep Stiftung aus Atlanta im US-Bundesstaat Georgia kuratiert.
Dieses Material ist in Europa noch beinahe total unbekannt. Insofern erwarten wir, dass wir also wirklich dem Publikum was Neues zeigen und damit auch unseren Blick und unseren Horizont erweitern über die Kunstgeschichte.
Für die Skulptur Copying the Rock hat Lonnie Holley einen Felsbrocken auf einen ramponierten Fotokopierer gelegt und unter den Deckel gekritzelt: It's like I am living in hell. Leben wie in der Hölle. Durch Rassismus und Armut hat er sich durchgekämpft, aber die Technik, symbolisiert durch den Kopierer, bringe stetig neue Probleme und so könne man nicht einfach die Vergangenheit kopieren, um weiterzukommen. Die 64 Werke aus Materialien wie Ton, Treibholz, Wurzeln, Erde oder recycelten Gegenständen greifen Themen wie Rassismus, wirtschaftliche Ungleichheit, Unterdrückung und soziale Ausgrenzung auf. Und die Umstände der Entstehung waren entsprechend.
Wegen natürlich der rassistischen Gesetzgebung im amerikanischen Süden und der Segregation hatten die keinen Zugang zu Kunsthochschulen, zum Galeriesystem, zu Museen und hatten auch oftmals keinen Zugang zu, sagen wir mal, traditionellen Kunstmaterialien. Und die Kreativität und die Expressivität ist eigentlich das Kennzeichen dieser Ausstellung.
Jimmy Lee Suddeth hat mit Matsch, zerriebenem Gras und Brombeersaft eine schemenhafte Gruppe schwarzer Menschen mit gesenkten Köpfen zu Papier gebracht. Africa, so der Titel des Bildes. Aber nicht alles ist nur düster.
Gleichzeitig haben sie natürlich auch gelebt, geliebt, gefeiert, gelacht.
Wie Farbtupfer in der Düsternis wirken dann auch die Quilts, die aus Stoffresten gestalteten Steppdecken. Die Frauen aus dem entlegenen Ort G's Bend an einer Haarnadelkurve des Alabama Rivers pflegen diese Tradition schon seit vielen Generationen mit ihren ganz eigenen Designs.
Sehr geometrisch, sehr abstrakt, aber auch improvisiert. Und die Frauen von G's Bend sind wahrscheinlich auch inzwischen diejenigen, die von allen Künstlern hier in der Ausstellung international am bekanntesten sind.
Souls Grown Deep, die Ausstellung schwarzer Künstlerinnen und Künstler aus dem amerikanischen Süden, ist jetzt in London zu sehen, in der Royal Academy bis zum 18. Juni. Wir nähern uns dem 18. März, 175 Jahre nach der Revolution. Tobias Wenzel schaut in die gedruckten Feuilletons vom Samstag.
Es ist wieder 1848 in Deutschland, schreibt Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung und meint, die Professoren sind politisch. Wieder, wie damals zu Zeiten der bürgerlichen Revolution, als Hochschullehrer auch Lehrer der Nation gewesen sein. Das treffe auch auf einige heutige Professoren zu. Die einen sitzen in den Talkshows, die anderen, wie Jürgen Habermas, sitzen schon lang im akademischen Olymp oder wollen, wie Herfried Münkler, dorthin, schreibt Prantl. Der kleine Seitenhieb gegen den Politologen Münkler erklärt sich wohl auch damit, dass Münkler Sarah Wagenknechts und Ali Schwarzers Manifest für den Frieden als gewissenlos bezeichnet hatte, worauf Prantl wiederum in einem Kommentar für den NDR sich gegen solche, wie er sagte, rhetorische Kriegsführung wandte und stattdessen ein faires Ringen um den richtigen Weg zum Frieden forderte. Nicht ohne zu verhehlen, dass er mehr von Friedensbemühungen über Verhandlungen hält, als davon, Frieden herbeizubomben. Aber weiter in Heribert Prantls neuem Text für die SZ. Dass Professoren heute wieder politisch seien, sei eine gute Sache, glaubt er. Die Überschrift seines Artikels: Die Lautdenker. Die künstliche Intelligenz denkt weder laut noch leise, sondern überhaupt nicht. Das liest man aus Gregor Dotzauers Kommentar für das Feuilleton des Tagesspiegels heraus. Es geht um die künstliche Intelligenz ChatGPT, die nun in der 4. Version arbeitet. Auch das brillanteste Ergebnis beruht auf einer schwerfälligen statistischen Maschine für Mustererkennung, schreibt Dotzauer und zitiert damit Noam Chomsky, den US-amerikanischen Linguisten, der sich ganz im Sinne von Heribert Prantl schon lange als politisch denkender Kopf des öffentlichen Lebens zu Wort meldet. Und nun eben auch zu ChatGPT. Der Tagesspiegel-Redakteur hat mit Genugtuung gelesen, was Chomsky dazu in der New York Times geschrieben hat. Gemessen an der menschlichen Intelligenz, fasst er Chomsky zusammen, gibt es kaum etwas Dümmeres als ChatGPT. Diese künstliche Intelligenz sei, heißt es weiter im Tagesspiegel, unfähig, richtig von falsch zu unterscheiden, von moralischen Urteilen zu schweigen. Wobei moralische Urteile einiger Menschen durchaus das unterirdische Niveau derer haben, die ChatGPT ausgespuckt hat. Roger Waters, Mitbegründer von Pink Floyd, ist so ein Fall, wie man nun im neuen Spiegel überprüfen kann. Die Stadt Frankfurt hat ein Konzert des Sängers wegen dessen vermeintlich antisemitischer Äußerungen abgesagt. Dagegen klagt er nun. Waters solidarisiert sich mit den Palästinensern, unterstützt den BDS, also den Boykott Israels, und tritt deshalb nicht mehr in dem Land auf. Der Spiegel hat den Sänger und Meron Mendel, den Antisemitismus-Experten und Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, in London zusammengebracht und interviewt. Mendel glaubt, der Boykott Israels zerstöre den fruchtbaren Dialog zwischen Israelis und Palästinensern. Er kritisiert Rogers dafür, dass er mit zweierlei Maß messe, wenn er nur Israel boykottiere und sich dabei auf die Verletzung der Menschenrechte berufe. Sie werden also dort in Russland keine Konzerte geben, solange der Krieg andauert? Fragt Mendel den Musiker. Und er antwortet, was Menschen halt so antworten, wenn sie merken, dass sie die schlechteren Argumente oder gar keine mehr haben. Das geht sie nichts an. Wie hätte James Bond wohl auf diesen Satz reagiert? Im April jährt sich die Erstausgabe der Bond-Bücher und erscheint dann in diskriminierungsfreier Sprache. Aber ist der sprachpolizeiliche Durchgriff tatsächlich sinnvoll? Fragt Gerhard Matzig in der Süddeutschen und macht einen Vorschlag. Das in jedem Buch abgedruckte Datum der Erstauflage sollte man womöglich fetten. Dieses Wort ist ausdrücklich nicht gegen anders Voluminöse gerichtet.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.